Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Wir sind Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir sind
Moritz
und Thomas.
Jetzt kriege ich schon wieder Ärger, weil ich gesagt habe, dass wir Stocksteif und Prüde sind. Ne? Ja. Das ist bestimmt schon die 10. Folge, die wir genauso anfangen.
Ja, ich hab Thomas genau ins Auge geguckt und er hat einfach runtergeguckt.
Also hat sich nicht beschämt, beschämt. Nee, das ist schon die Phase 2 nach dem direkten, konfrontativen Blick, der Blick in die Ecke.
Ja, wir gehen uns aus dem Weg, wie wenn wir uns begrüßen. Yannick und ich haben eine ganz besondere Begrüßung.
Ja, das
mal
hat
drauf
so,
achten, wenn man uns sieht. Das,
ja, bitte unbedingt. Ja, das hat so eine Eigendynamik entwickelt, weil irgendwie meinst du, ich gucke immer weg oder drehe meinen Kopf.
Und sehr weit weg.
Ja, und seitdem sind wir einfach
und dann
nicht
mach ich das
mehr
auch
in der Lage, uns normal Hallo zu
aber
sagen.
Aber das machst du,
vorbei.
Machst du doch eigentlich bei allen, oder?
Scheinbar. Es sind so Dinge, die man lernt, wenn man mit euch zu tun hat.
Ich habe euch gerade beobachtet und ihr seid so quasi, habt euch so fast ein bisschen angerempelt und seid dann scherzhaft aneinander vorbeigelaufen. Und es hat mich sehr stark erinnert. Ich war gerade in Zürich bei der Marina Abramovic-Ausstellung. Es gibt eine Performance, die sie mit ihrem Partner, langjährigen Ulay, gemacht hat und da sind die nackig aneinander vorbeigelaufen und haben sich immer angerempelt und also aber haben sich halt so, sagen wir mal, alle Minute in der Mitte des Raums getroffen und da gibt es dann so eine Art Anrempel und dann laufen die so wieder aneinander weiter vorbei. So sah das ungefähr aus
gerade. Und was war der Hintergrund der Geschichte?
Jetzt bei Abramovic?
Ja.
Ja, die tariert, oh, da kann man so viel drüber sagen, aber die tariert mit ihren ganzen Live-Performances ja immer so, Beziehungen zwischen Menschen aus und wie wir das wahrnehmen, wie das sich anfühlt und auch was passiert, wenn da Leute draufschauen, was ist da irgendwie in uns, das sind immer so Fragen, die sich irgendwie dann so ergeben, aber vielleicht auch noch viel mehr.
Wie kann man sich denn so eine Ausstellung vorstellen? Ich habe ehrlich gesagt fast keine Ahnung von ihrer Kunst, ich kenne nur so ein paar, die so diese wirklich bekannten Performances, die man immer so kennt, aber macht ihr auch andere Sachen? Oder?
Ja, du musst dir mal den Film The Artist is Present angucken, den bestimmt ganz viele kennen. Mhm. Da geht es um ihre berühmte Ausstellung im MoMA und da macht sie ja vor allem dieses Verrückte, sie sitzt auf einem Stuhl jeden Tag 6 Stunden und Menschen können sich einfach ihr gegenübersetzen. Aber es werden noch ganz viele andere Performances von ihr vorgestellt, in der die dann quasi von weiß nicht, Studierenden oder auch immer Followern von ihr dann dargestellt werden. Das ist ganz spannend. Und übrigens, was wahrscheinlich viele nicht wissen, The Artist is Present, sie sitzt da und man kann sich ihr einfach nur gegenübersetzen und sie schaut einen an. War eine der vielen Anlässe oder Einflüsse, mit denen das Notfallkonzert entstanden ist. Es gab ganz viele andere auch Gründe, warum das so entstanden ist, aber das war so ein Moment, so dieses Unfassbare, es wird ein Mensch mal wirklich gesehen und fühlt sich mal richtig wahrgenommen, was ich ganz stark fand damals bei ihr und was sich ja auch in den Notfallkonzerten wiederfindet.
Wissen denn alle Hörer, was ein Notfallkonzert ist?
Ein Streichquartett, ein Stuhl in der Mitte und die 4 MusikerInnen spielen nur für dich und für deinen Notfall. Also.
Wow. Können wir das einfach so rausschneiden und immer dann so als Teaser abspielen?
Ey, ich sag immer, ich habe Schwierigkeiten, unsere Formate zu erklären, aber heute geht's.
Ja, sag, sehr gut.
Ja. Klasse.
Also dieses The Artist is Present war auch großer Teil der Ausstellung. Also da wurden alle Gesichter der Besucherinnen und Besucher auf der einen Seite auf so Bildschirmen, der ganze Zeitraum, den sie da waren.
So als Video?
Video. Und auf der anderen Seite war Marina Abramovic, die eben der Widerpart war und ich fand es so fast, ich habe da sehr viel Zeit in diesem Raum verbracht, das war ein Riesenraum, so ein Gang, wo man beide Parteien sehen konnte und man konnte auch immer sehen, welches Gesicht gehört jetzt zu wem, weil die waren genau gegenüber und es gab zum Beispiel eine Frau, die so extrem empathisch und so, also sozusagen, ich hätte das Gefühl, wenn die mich so anschaut, ich könnte mich dem auf eine Weise nicht entziehen und irgendwie eine Reaktion darauf geben. Und die Abramovic hat das also wirklich sehr, also ich will nicht sagen Pokerface, weil sie ist total den Leuten zugewandt und auf eine Weise total offen, aber die schafft es, sich da nicht komplett in Bann schlagen zu lassen. Und natürlich sind ganz viele, die fühlen sich dann eher gesehen, als dass sie was aussenden zu ihr. Ja, also aber wie man sich nur so eine Ausstellung vorstellen kann, es gibt Live-Performances, die Thomas schon genannt hat. Und ich übrigens bin ich auch in dem Wissen da ein bisschen hingegangen, weil das ist, glaube ich, Thomas, für dich eine Rieseninspiration. Marina Abramović habe ich also schon tausendmal Thomas drüber reden hören und auch genau diese Performances. Und das Erste, was man erlebt, ist, dass ein nacktes Paar von Mann und Frau sich gegenüberstehen. Und da zwischen den beiden sind wenige Zentimeter Platz eigentlich nur. Und jeder Besucher, jede Besucherin muss da sich durchzwängen zwischen den beiden, die komplett nackt sind und die so zwischen sich so eine extreme Spannung haben. Die gucken sich die ganze Zeit an, nehmen von dir eigentlich keine Kenntnis, aber du schaffst es eigentlich nicht, an denen vorbeizukommen, ohne die auch zu berühren. Es ist super stark und das ist der Anfang der Ausstellung.
Das ist krass, weil ich habe die These, dass Nacktheit in der Kunst ja niemanden mehr in irgendeiner Form schockt oder irgendjemandem was bringt, weil es schon so ist, so overused. Und das ist mal wieder ein nacktes Element, was tatsächlich irgendwie Sinn ergibt und irgendwie check ich.
In der Klassik auf jeden Fall noch nicht overused, würde ich mal sagen.
Ich sage das ja schon seit Jahren, ja, dass wir, also wenn man wirklich mal richtige Skandale hervorrufen will, dann also ist in der Klassik da auf jeden Fall noch Potenzial mit Nacktheit, finde ich auch.
Ja, das liegt dann so vielleicht am Ort, so, ne? Nackt in der Berliner Philharmonie oder ja, sowas. Das gab es noch nicht so viel, ja. Vielleicht, das stimmt. Aber wenn es im Theater oder in der Kunst ist, das ist doch egal, damit schockst
ja,
du keinen
mehr.
Ja, aber
es ist trotzdem, also wenn du dem so nahe kommst, auf jeden Fall macht das was mit dir.
Und das ist auch immer noch, also es, auch wenn es, wie du hast natürlich recht, dass es natürlich schon auf eine Art irgendwie in vielerlei Zusammenhängen total out, aber es ist auch immer irgendwie stark und vor allem, wenn es halt sinnvoll oder so eingesetzt wird, dass das was mit mir macht und nicht einfach nur so, ja, okay.
Ja, und also das waren verschiedene Elemente bei Abramović und aber die eigentlich schönsten waren, die man selber machen konnte. Nämlich zum einen gab es einen Raum, so super simpel, man hat sein Handy einfach in so einen Spind eingeschlossen und dann gab es da so schöne Liegen und dann hat man so extrem gut funktionierende und abdunkelnd wollte ich schon sagen, also Sound negierende Kopfhörer hat man dann gekriegt und konnte sich dann auf unbestimmte Zeit da hinsetzen und sollte einfach die Stille genießen.
Ja, und Plot-Twist, dass der Safe mit dem Handy ist, hat ein Zeitschloss und du kannst es erst nach einer Stunde rausholen.
Nee, das wär irgendwie auch gut, ja, nee, aber man durfte da selber entscheiden. Und allein das macht schon wieder was mit einem. Und ganz am Ende gibt es einen riesen Tisch mit Reis und ich glaube Linsen, ganz wild gemischt und man kriegt dann ein Blatt Papier und einen Stift und hat die Aufgabe, den Reis und die Linsen zu zählen. Und Abramović sagt selber, bei ihr funktioniert es am besten, wenn sie irgendwann abbricht und also sich ärgert eigentlich über die Übung und dann danach ist man befreit und irgendwie wieder schaffensfreudig, weil man scheinbar so was leicht Sinnloses gemacht hat. Aber ich bin auf, ich glaube, ich habe 300 Reiskörner und 300 Linsen gezählt und dann habe ich versucht, den Rest, der noch als Häufchen vor mir lag, dann so, und da bin ich gescheitert dann, weil ich hatte da auch irgendwie keine Lust mehr, aber ich war überhaupt nicht wütend. Irgendwie hat mich das total entspannt.
Also du hast am Schluss, hast du gedacht, den Rest überschlägst jetzt oder hast du dann abgebrochen?
Ja, ich habe den Rest so irgendwie so quasi grob geschätzt dann nur noch, weil irgendwann konnte ich nicht mehr weiter. Aber ich habe mich nicht geärgert. Also,
aber du wolltest die Aufgabe irgendwie doch zu Ende bringen.
Ne? Na, ich dachte, ich war schon mit mir zufrieden mit den 300. Das hat irgendwie schon irgendwie ganz gut geklappt.
Also wie viel waren es denn so insgesamt? Wie viel war noch übrig?
Vielleicht nochmal jeweils 150, ja. Würde ich schätzen.
Ich finde das sehr spannend. Also viele von den Sachen, die Marina Abramović macht, haben ja mit Entschleunigung und Langsamkeit zu tun. Und dieses Thema finde ich sowieso faszinierend. Und habe neulich oder in letzter Zeit mitgeplant bei dem Slow Festival, was es im November in Konzerthaus in Dortmund gibt. Und das wird quasi ein gesamtes Wochenende zu diesem Thema Slow.
Mit klassischer Musik, oder?
Mit klassischer Musik. Und aber eben noch viel im anderen drumherum. Und ich fand es halt so freudvoll darüber nachzudenken, was man machen kann an Elementen oder was Elemente Spaß machen würden oder Sinn ergeben würden an so einem Wochenende, wo das Thema einfach klar ist. Es geht darum, alles ganz stark in Ruhe zu machen. Und was kann die Menschen in Ruhe versetzen? Was können sie machen, was Ruhe auslöst? Welche Musik wäre da sinnvoll? Aber was eben auch drumherum? Finde ich irgendwie super spannend. Bin sehr gespannt, wie das Festival wird.
Ja, das ist ja musikalisch ja auch total inspirierend. Also so die ultra unkreative Idee ist dann Konzert nur mit langsamen Sätzen. Aber irgendwie ist wahrscheinlich das ganze Wochenende bisschen so.
Ja, ich fand das auch so befreiend, darüber nachzudenken, weil normalerweise ist es so, man plant Konzerte und man hat immer damit zu tun, dass man weiß, das Publikum hat natürlich Erwartungen, das hat Energien, es muss irgendwie, es kann nicht die ganze Zeit so durchhängen, es kann nicht so ruhig sein, es muss auch mal was passieren und so weiter. Also braucht so eine innere Dramaturgie, aber wenn ich weiß, dass alle sich von vornherein darauf einstellen, dass es ihnen auch darum geht, dass alles so ganz ruhig sein soll, dann kann man sich davon einfach mal losmachen und tatsächlich, also man könnte, keine Ahnung, die 7 letzten Worte von Haydn endlich mal mit ruhigem Gewissen spielen, dass man 7 langsame Sätze hintereinander bringt, ohne dass man denkt, ah, das ist aber jetzt echt mühsam. Und dann muss man dafür sorgen, dass das Publikum auch in irgendeiner Situation ist, in der sie auch so Langsamkeit aushalten können. Vielleicht stehen sie nicht oder sitzen sie nicht, vielleicht liegen sie dabei oder so. Oder vielleicht schlafen sie auch ein. Finde ich auf jeden Fall schön.
Ja, so als Antithese für Virtuosentum im Allgemeinen, das bei uns ja in der klassischen Musik schon auch dieses Begeistern müssen, fast schon, oder wollen und irgendwie so, boah, höher, schneller, weiter. Das ist ja auch bei uns ein Thema und es ist, also klingt auf jeden Fall sehr heilsam.
Ja, total, weil ich finde so dieses Virtuosentum, das ist ja so einfach irgendwie, damit die Leute so begeistern. Es ist natürlich nicht einfach zu spielen und sowas, klar, aber ich finde, das ist so ein ausgelutschtes Mittel. Spielst du irgendwie so einen schnellen Satz, der fulminant endet, der viel zu schwer ist, was dann musikalisch gar keinen Sinn macht. Mhm. Ich guck dich jetzt an als Geiger, Moritz. so euer Thema. Weißt du, dieser Sport in der Musik.
Ja.
Und ich finde es viel, viel spannender, da auch mal ein bisschen einen anderen Wegen zu suchen.
Ich glaube, also natürlich hat irgendwie alles was für sich, aber du hast total recht. Und es gibt auch bei uns, ich nenne keine Namen, aber so die, wie soll ich sagen, so ein bisschen die billigen Beispiele, wo es einfach sehr stark in Richtung einfach den letzten Ton so wegreißen mit einer richtig großen Geste und irgendwie leider funktioniert es halt sehr, sehr, sehr gut. Die Leute sozusagen, wenn wir dann irgendwie merken, so okay, das war jetzt gerade was, muss scheinbar was ganz besonders Fulminantes gewesen sein. Standing Ovations, bravo, ganz toll.
Stocksteif und Brüder.
Ich habe letztens auf Reddit was gelesen. Weiß nicht, kennt ihr Reddit? So ein Forum?
Na klar.
Ja. Und da hat jemand...
Thomas hat gerade leise Nö gesagt.
Da hat jemand im Subreddit, also Reddit ist wie so ganz viele Foren in einem. Also da gibt's Subreddits heißt das, also Unterforen zu jedem Thema. Mhm. Und das war, ich muss kurz nachschauen, in der Kategorie Frag Reddit, also kannst einfach jeden fragen, war die Frage ganz allgemein, das hat gar nichts mit klassischer Musik zu tun, in welchen Communities wird eurer Meinung nach das meiste Gatekeeping betrieben? Also welche Communities sind am wenigsten offen dafür, dass neue Menschen reinkommen oder teilen die Informationen? So kurz zusammengefasst. Mhm. Und das hat 192 Kommentare. Und so, der Top-Kommentar, welche Community am meisten Gatekeeping betreibt, ist klassische Musik.
Ja.
Glückwunsch.
Unser
ja. Bisschen, wir haben gewonnen.
Es ist leider, ja, oder auch Gott sei Dank, nee, weiß man nicht. Ist auf jeden Fall so ein Riesenthema halt, ne?
Mit dem ja, wir uns der schreibt uns dann auch, dass du in klassischen Musikforen eigentlich so, also ich finde, er hat es richtig schön geschrieben, da werden schon mal Leute runtergeputzt, die irgendein populäres Stück für sich entdeckt haben und dann nach ähnlichen Stücken fragen oder irgendjemand ist gar kein Fan, weil er die super seltene Aufnahme von Karajan auf Vinyl nicht kennt, bei der XYZ in Wien irgendwann vor 50 Jahren dirigiert hat.
Ich finde das übrigens gar nicht. Also es ist spannend, dass da die klassische Musik als erstes genannt wird, weil ich finde, das ist gar nicht nur ein Thema von klassischer Musik, sondern generell von Hochkultur, dass es da immer die Menschen gibt, die in ihrer Bubble natürlich einfach alles kennen und total Bescheid wissen und dann doch mit so einer gewissen Hochnäsigkeit auf andere schauen. Also mir geht das immer so bei Kunst, also bei bildender Kunst, dass ich mich da immer nicht so richtig traue, dafür zu sagen, zu Leuten, die sich damit auskennen, weil ich einfach sofort merke, okay, die müssen das jetzt so ein bisschen belächeln, weil zum Beispiel Marina Abramović, ne, das ist so eine, die in der Szene überhaupt nicht cool ist. Also die Leute, die da, die so voll arty drauf sind, finden Marina Abramović auch schon total lame und irgendwie gestrig und das ist ja überhaupt nicht super toll, was sie macht und so. Und deswegen ist es genau das gleiche Thema, sondern ich denke, ja, aber ich finde es irgendwie trotzdem voll gut.
Ich finde alles, was so eine Klarheit hat, also oder ist, also ich mag ja keine Avantgarde, weil ich es immer nicht verstehe und inzwischen traue ich mich auch immer das zu sagen, so hey, ich check das nicht und ich finde es auch nicht schlimm, dass es Kunst gibt, die man nicht sofort checkt. Muss ja nicht sofort ersichtlich sein, aber irgendwie holt mich sowas dann halt sofort ab. Und bei Marina Abramović macht das halt sofort was mit mir. Ich habe immer in den Trailer von The Artist is Present gesehen, also ich weiß alles. das macht sofort was mit einem, weil man es verstehen kann.
Und da gibt es natürlich einen schmalen Grat, ne? Und weil sozusagen wir als Fachidioten der klassischen Musik haben natürlich aber auch dann so Sachen, wo wir sagen so, boah, da habe ich echt überhaupt keinen Bock drauf. Zum Beispiel sowas wie André Rieu oder David Garrett sind so für mich manchmal so ein bisschen Red Flags, wo ich drauf gucke und halt so denke, okay, es gibt irgendwie Crossover und es gibt alle möglichen Salonmusiken und sowas. Aber die gehen mir manchmal eben sehr, unverblümt mit den Sachen an, die ich wirklich liebe. Zum Beispiel so ein Mozart-Requiem, da macht man dann die Akkorde einfach und macht irgendwie Schlagzeug dazu und E-Gitarre und Feuerwerk. Muss ich nicht haben. Und sagt dann auch ganz klar, das finde ich scheiße. Und natürlich könnte man dazu sagen, das ist Gatekeeping, weil genau derjenige, der gerade noch irgendwie sagt, na gut, aber dann kannst du es ja mit dem Schützenfest vergleichen und was da für Musik läuft und dagegen ist es schon wieder was auch immer. Oder keine Ahnung, also dann hat vielleicht jemand Geschmack bekommen und geht dann mal in ein richtiges Mozart-Requiem, in Anführungsstrichen richtiges.
Eben, es hat doch viel mehr damit was zu tun, wie du dann damit umgehst. Also du würdest jetzt, ja, wenn jetzt jemand zu dir kommt und du sagst ihm, also weiß ich, mir passiert das manchmal, ja, sagt, ich mach klassische Musik und dann fragen die mich schon auch was zu David Garrett, zu André Rieu, Gott sei Dank nicht, aber dann sage ich denen auch nicht so, du ungebildeter Idiot, sondern so, ja, hör doch mal das und das, das kann auch cool sein.
Genau, ich glaube, das ist das Ding. Die Frage ist, was für eine Mission hast du, wenn du mit sowas konfrontiert wirst? Und hast du die Mission, dich selbst zu versichern, dass du viel, viel cooler und toller bist als die Person, die sowas gerade gesagt hat und die hat ja keine Ahnung und willst dich dann so ein bisschen daran aufgeilen, dass du ja der Experte bist? Oder hast du die Mission, wie du es gerade sagst, zu denken, ja, okay, spannend, das finde ich irgendwie auch schön, dass du dich mit dieser Musik beschäftigst. Aber guck mal, ich zeig dir mal das und das, weil ich habe das Gefühl, dass da nochmal ganz andere Welten aufgehen oder es viel komplexer ist und dadurch irgendwie auch bereichernder oder den Menschen vielleicht zu zeigen, dass es noch anderes gibt. Und wenn sie dann trotzdem David Garrett am besten finden, finde ich es okay.
Ich glaube, ja, voll. Ich glaube, es hat ja halt noch viel, viel mehr Dimensionen, ne? Also jetzt fernab von dem, ich kenne mich da irgendwie nicht aus, ich habe keine Ahnung von klassischer Musik, sind es ja auch noch, keine Ahnung, so Sachen wie Eintrittspreise, ganz einfach, wie habe ich mich anzuziehen im Konzert, diese ganzen Sachen, die auch einfach total limitierende Faktoren von außen sind, ne? Also ich meine, wenn ich mich jetzt mal in so ein Standardkonzert, in so eine Einführungsveranstaltung setze, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich da der Otto-Normal-Mensch ohne Hintergrundwissen doch wahrscheinlich relativ abgehängt fühlt schnell.
Ja, deswegen sind so Sachen, also ich bin immer so zwiegespalten bei so jemandem wie David Garrett oder finde so Candlelight-Concerts. Ne? Kennt ihr diese, also ich kriege dafür unfassbar, ja, viel, ja, Werbung. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich würde dann nicht hingehen, glaube ich. Bin nicht die Zielgruppe. Aber für viele Leute ist das halt ein richtig ein guter Weg, in ein klassisches Konzert zu gehen, weil, weiß nicht, die wissen vielleicht gar nicht, dass es noch die NDR-Radio-Philharmonie gibt oder weiß ich nicht, oder irgendwelche, so eine Kammermusikreihe. Und da, weiß ich nicht, spricht einen das dann schon an.
Die Musik, die da gespielt wird, ist aber nicht so wirklich klassische Musik, oder?
Ich glaube, es gibt da verschiedene
Arrangements, ja, und aber dann auch vier Jahreszeiten und so. Ich glaube, es ist so ein Mix einfach. Das, was die Leute möglichst breit kennen, wahrscheinlich, ne? Also,
ja, also ich habe es online, ich kann da überhaupt nicht mitreden, weil ich jetzt nicht bei so einem Konzert war, obwohl ich da echt gerne mal hingehen würde, weil ich mich
kenne Leute, die da mal, ich kenne sowohl Leute, die das mal gemacht haben, als auch Leute, die das,
also, und wie war das so?
ich war nicht da, aber ich weiß, was da gespielt wird zum Teil.
Ja. Ja. Also ich weiß von jemandem auch, der dort schon mal gespielt hat und glaube ich immer noch tut. Und die Person ist eigentlich ziemlich begeistert, weil es dann halt schon ist, man bringt irgendwie ein bisschen auf eine Art klassische Musik einem Publikum nahe, was damit sonst keine Berührungspunkte hat, und irgendwie ist das Publikum immer sehr begeistert und irgendwie mit dabei. Aber ich habe online ein paar Ausschnitte gehört und dachte mir so, oh, es ist irgendwie, diese Arrangements könnten einfach auch cooler sein. Ich habe ja nichts dagegen, es kann riesig Spaß machen, da irgendwie Fluch der Karibik zu spielen, aber ich fand es ein bisschen zu einfach gestrickt.
Mhm. Ja, es ist irgendwie, das Thema ist wirklich super spannend, weil es gibt auf allen Ebenen genau so eine Art Gatekeeping, aber es gibt auch auf allen Ebenen, also sozusagen, würde ich mal sagen, gerade der Verfeinerung und sozusagen sehr niedrigschwellige Angebote. Bei der Kulinarik, Yannick, da bist du von uns Vieren hier vielleicht der größte Experte. Da gibt es natürlich die Sterneküche. Und
die
da
dasselbe aber, Problem hat, ne? Die auch versuchen, irgendwie neue Leute da reinzubekommen, weil die ja auch nicht immer für dieselben Kreise kochen wollen.
Ja, aber sozusagen auch bei der sogenannten Popularmusik, also unter meinen Freundinnen und Freunden ist es natürlich, oder war es schon zur Schulzeit so, ja, okay, dann hat man Heavy Metal oder sowas gehört, aber dann war man natürlich auch uncool, wenn man da so Surface-Level quasi nur Metallica oder irgendwelche anderen super bekannten Bands gehört hat und nicht auch ein bisschen independent oder also irgendwie sich ein bisschen in die Materie reingearbeitet. Und so, glaube ich, existiert das mehr oder weniger auf allen Ebenen, die mit Kunst, mit Kunst zu tun haben, im weitesten Sinne sogar. Und das, also überall gibt es da so eine Mischung aus, wenn du dem Sternekoch sagst, du, ich habe mein Happy Meal, also das finde ich wirklich, wenn ich das in Vergleich setze mit allem anderen, was es gibt auf der Welt, finde ich eigentlich schon das Happy Meal jetzt am allerbesten. Dann sagt er natürlich auch so, ja, okay, das finde ich jetzt nicht, und tut sich schwer, dem gegenüber das sozusagen als komplett gleichwertige Einschätzung der Lebensmittelindustrie wahrzunehmen. Ich nehme jetzt das sozusagen krasseste Beispiel, was es überhaupt gibt. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch diejenigen, die dann in einem sehr guten Restaurant sitzen. Jeder andere würde denken so, boah, das ist so krass, schön, wie das gemacht haben, so familiär, und man kriegt ein tolles Essen, es schmeckt wie selbst gemacht. Und dann sagen die so, ja gut, aber ich hätte gerne mit irgendwie so einem Flüssigsauerstoff oder Wasserstoff, was kredenzt ist, und das ist mir alles viel zu einfach, und also das ist ja hier richtig so Bauernküche so ungefähr. Also es gibt irgendwie das Spektrum, gibt es glaube ich so nahezu in jedem Bereich, aber sehr spannend, dass die Klassik quasi die Speerspitze dieser sowohl existierenden, aber vielleicht auch gefühlten dieses gefühlten Gatekeeping ist.
Top-Kommentar unter diesem Kommentar ist, diese klassische Musikmenschen sind im echten Leben genauso schlimm.
Kann ich nur zustimmen.
Ich habe mich, was neue Musik betrifft, damit relativ viel beschäftigt mit diesem Thema. Da ist es ja noch extremer. Aber das ist ja schon so ein irrelevantes Thema für die allermeisten Menschen, dass sowas in so einem Thread niemals auftauchen wird. Und ich finde, daran, was in meinem Kopf für ein Bild entsteht, überträgt sich auch sehr gut, glaube ich, auf die Klassik insgesamt. Es hat ganz, ganz viel mit so einer Angst zu tun, dass es quasi von so einem Hochkultursockel vielleicht abrutschen könnte und dass es dann so ein bisschen beliebig wird. Und ich finde das ein bisschen schade. Ich glaube, man müsste es zulassen, dass man dadurch, dass man sowas auch ausfransen lässt nach unten, also dass alle möglichen Elemente gelten gelassen werden, die eben vielleicht nicht meinem Anspruch an große Kunst entsprechen, aber trotzdem irgendwie da sind und Leute damit verbinden, dass man das zulassen kann und unter anderem auch dadurch dann auch schärft, was ist denn vielleicht so der Kern dieser großen Kunst, um die es mir geht. Und da finde ich, müsste man viel mehr drüber reden, warum ist denn diese Musik so toll und warum ist denn jetzt Brahms und Mozart besser als jetzt irgendwie Max Richter oder so, oder was ist besser, oder warum ist es vielleicht, warum hat das mehr Tiefe, oder kann das irgendwie noch weitergehen als jetzt so Bearbeitungen von irgendwas? Und ich finde das spannend, wenn man da mehr Mut hätte, Dinge mehr zuzulassen und aber auch mehr darüber zu sprechen, warum denn andere Sachen vielleicht noch wertvoller sind.
Das ist vermintes Gelände, ja. Weil sobald du irgendeine Bewertung sozusagen vornimmst, hast du ganz schnell auch eine Abwertung. Ich bin da total bei dir. Ich finde, man soll auf jeden Fall sagen, sowohl wenn man irgendwas primitiv und blöd findet, ja, aber man soll auch sagen, wenn man irgendwas überhaupt nicht versteht und unzugänglich findet, so wie ihr das beschrieben habt mit irgendwelcher neuer Musik oder eben in der bildenden Kunst mit irgendwelchen Kunstwerken, wo man das Gefühl hat, so boah, ja, da wird sich irgendjemand richtig viel gedacht haben, aber mit mir macht das null und ich sehe ja auch niemanden. Also ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Harpe Kerkeling und dieser Hurz-Sketch, der genau diesen Aspekt eigentlich so beleuchtet, dass es eigentlich total beliebig sein kann. Und es werden sich Leute finden, die eben das auch so diesen Social Credit wollen von, ja, ich hab's kapiert. Ich bin einer von den Auserwählten, die es genau verstehen und die genau wissen. Und ich bin irgendwie, also man distinguiert sich mit diesem, man schmückt sich damit. Das ist mein Geschmack so.
Genau, und das ist ja das Wichtige. Es muss ja immer darum gehen, was ich sage und nicht zu behaupten, ja, okay, wir alle, die Klassik-Bubble, finden dich jetzt scheiße, weil du das gesagt hast, sondern ich finde das ehrlich gesagt kacke, diese Musik. Ich kann mit der Musik nichts anfangen. Ich finde, diese Aussage kann man immer treffen in alle Richtungen, aber man sollte nicht sagen, das, was du denkst, ist falsch oder ist schlecht oder das, was du magst, ist schlecht. Das, finde ich, sollte sich niemand anmaßen, von anderen zu behaupten.
Voll. Die Frage ist, weil es ja auch immer um Verteilungskämpfe geht, wie macht man dann, wie geht es dann, dass man sagt, ah, okay, das wird gefördert, das nicht? Also wo gibt es dann überhaupt die Grenze? Gibt es irgendein Medium, gibt es irgendeine Person, gibt es irgendein Gremium, was in der Lage ist, dann dazu irgendwie eine Wertung? Weil wenn alle nur sagen, ich fühle das, dann sind wir in einem subjektiven Feld, wo alle gleichwertige Meinungen postulieren und wo wir mehr oder weniger kein objektives, kein Maßstab mehr haben, an dem wir sowas entscheiden können.
Wir haben mal ein Interview mit Eckhard Altenmüller geführt hier im Podcast. Da kann man das mal nachhören. Ich finde, er hat das wunderbar beschrieben, denn er meint, man kann es durchaus, und er redet nicht von guter oder schlechter Musik, man kann durchaus sagen, das ist, hat eine andere Qualität, eine andere Tiefe und das nicht. Und lass uns doch mal nachhören.
Okay. Glaub, das ist auf jeden Fall ein großes Fass, das wir aufmachen. Ja. Mir ist gerade was eingefallen, weil ich finde, es hat ziemlich viel damit zu tun, dass man auch mal, also wirklich ganz offen und mutig seine Meinung sagen kann. Nach dem Roots-Konzert, ich weiß nicht, wann haben wir den, als wir Souvenir de Florence gespielt haben, im November oder Dezember, ich weiß so nicht mehr was, genau,
ja.
Kam ein Mann nach dem Konzert zu mir und hat sich, also er hat sich nicht beschwert, nee, wie soll ich sagen, also er kam zu mir und hat mich gefragt, ob wir nicht auch mal was Leichteres spielen könnten. Und ich habe es zuerst nicht ganz verstanden, aber er meinte dann, dass dieser Tchaikovsky ihn so, ja, wie überfordert hat in der Form. So, er meinte, er ist überhaupt nicht reingekommen ins Konzert und auch gar nicht runtergekommen. Und ist auch richtig witzig, weil er hat auch eine coole Analogie gemacht, die jetzt auch zu dem passt, was du vorhin gesagt hast. Er ist nämlich Koch und meinte, wenn er dieses Stück als ersten Gang servieren würde, dann würden die Leute aus seinem Restaurant rausgehen.
Das ist, he's got a point. Aber man muss dazu sagen, wir haben davor Hildegard von Bingen zwar nur sehr kurz, aber
irgendwie auch so auch als Opener, ne? Als Amuse Bouche.
Amuse Bouche, ja. Also es ging nicht sofort voll auf die Fresse, aber das Stück, ja, das geht mit irgendwie so einem Septnonen-Akkord los.
Ich hätte jetzt gedacht, Tchaikovsky ist doch, das mag doch jeder.
Ich finde das aber lustig, dass wir diesen Vorwurf bekommen, weil, also dieses Roots ist halt so ungefähr das einzige Konzert, das wir jemals spielen, wo man einfach sagt, wir spielen ein Kammermusikwerk, nichts anderes. Und alles andere ist ein ganz anderes Erlebnis. Da wäre der wahrscheinlich viel besser aufgehoben gewesen. Aber vielleicht hat er sich einfach auch nicht so viel damit beschäftigt, was wir so im Angebot haben. Ich glaube, ich würde ihm mal sagen, ja, das ist dann vielleicht das falsche Konzert für dich. Geh doch mal zu einem anderen.
Ja, er meinte, also ich glaube, er hat einfach diesen Tchaikovsky generell in Frage gestellt. Er meinte so ein Mozart oder ein Haydn. Hätte er cooler gefunden. Ich habe ihm am Ende gesagt, so also ich habe das aufgenommen, also ich finde nach einem Konzert ist sowieso echt schwer mit Kritik umzugehen, aber irgendwie fand ich es trotzdem mutig und irgendwie nett, dass er, also voll okay, dass er das
gemacht hat. Ich finde es auch voll okay, dass jemand sowas sagt. Ich finde, ja, also das ist eben auch so ein Ding, bei klassischer Musik muss immer alles groß und genial und toll sein, ganz oft, ne, und ich finde, man darf auch zu der allergrößten Musik, Beethoven 9, kann man sich reinsetzen und danach sagen, boah, nee, war nichts für mich. Das stellt das Stück jetzt nicht in Frage, sondern es ist völlig legitim, dass Leute das empfinden. Und ich kann das bei Tschaikowski tatsächlich nachempfinden. Das Stück geht halt voll auf die Fresse los.
Ja, und hört nicht auf.
Hört halt nicht mehr auf. Also ich glaube, es gibt kein Stück, was ich kenne, wo so viel Fortissimo, Sforzati.
Deswegen ist das auch so anstrengend zu spielen. Also es macht riesig Spaß, aber es ist unfassbar anstrengend.
Aber das ist interessant, weil es halt ganz vielen anderen Leuten, also zum Beispiel meine Mutter, liebt dieses Stück über alles. Die hat sich so gefreut. Wir spielen das nochmal in Bonn dieses Jahr. Und die hört das die ganze Zeit rauf und runter, weil die das genau eben, das geht halt mit dem Hauptgang los. Und völlig unverblümt und völlig ohne Einleitung.
Der Hauptgang ist so ein dicker Braten mit Soße und Knödeln.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen.
Kartoffeln.
Aber also genau das, also das ist halt so intensiv von der ersten Sekunde an. Und das, also ich kann, auf eine Weise finde ich das auch ein Kompliment, dass das, weil das eben an der Überforderung auch kratzt und auch kratzen soll als Stück.
Ja, und was halt auch richtig cool war an ihm, ist das Letzte, was er dann gesagt hat, ist, dass er jetzt nach Hause fährt und ein bisschen Tschaikowski hört. Also auch so andere Sachen, Sinfonien und so.
Ja, ich glaube, es ist immer schwierig. Also ich glaube, einzelne Leute haben damit immer irgendwo ein Problem. Ne? Die Frage, sie äußern es ja oft auch einfach nicht. Also meistens kriegen wir es ja gar nicht mit. Es ist ja interessant irgendwie. Wir hatten letztes Jahr ein Festival, Überschlagfestival, Percussion Festival. Da saß ein Mann im Publikum, der hatte eine Dauerkarte. Also der war bei allen Konzerten. Und war dann manchmal aber auch im Applaus und rief dann plötzlich so, langweilig oder was war das für eine Scheiße oder so.
Wirklich
so richtig krass, total irritierend. Also wir waren auch alle so, was ist denn jetzt? Weil das, diese krasse Rückmeldung ein bisschen nicht gewohnt. Und dann irgendwann haben wir uns mal mit dem unterhalten und so, ja, was, wie ist das denn? Also findest du das jetzt alles so scheiße? Und so, ja, das Konzert fand ich jetzt total kacke. Okay, aber du bist ja irgendwie da. Ja, ich bilde mir da halt eine Meinung zu. Und ich äußere die auch, war ja auch irgendwie krass. Muss man erstmal mit umgehen. Aber ich glaube, so einige, also ja, manche holst du halt einfach nicht ab, ne? Ist irgendwie normal.
Also das so zu äußern, ist auch krass. Ja. Aber ich meine, früher hat man das ja so gemacht, ne? Und in der Oper gibt's das ja immer noch. Also da
das
so
ist aber schlimm.
Buhrufe und so. Ich finde es auch ganz schlimm.
Ja, ja. Also da hat man ja, das ist ja auch also wirklich sowas von engstirnig, dann sowas nicht zu sehen, was das bedeutet. Also da kann man sich einfach wirklich sehr wenig Gedanken darüber machen, dass da trotzdem Menschen auf der Bühne stehen, für die das wichtig ist, für die das auch traumatisch ist, wenn da jemand Buh ruft oder das war doch scheiße, das Konzert oder sowas. Also ja, ich kann mir das irgendwie vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich das einfach nicht vorstellen können, dass es auch für Menschen, die regelmäßig auf der Bühne stehen, ganz, ganz schlimm ist, wenn sowas passiert. Aber eigentlich, finde ich, müsste man das eigentlich schon checken.
Habt ihr das schon mal erlebt?
Oh ja.
Wirklich?
Ja, ich hatte so ein richtig krasses Erlebnis. Natürlich mit neuer Musik. Das war mit Quartett in einem Riesensaal. Es war so ein ganzer Tag voll mit Musik und die Leute haben sich nicht so genau angeguckt, was das Programm ist, sondern sind einfach hingegangen. Beziehungsweise sie waren eigentlich da für Mozart-Klarinettenkonzert. Das wurde nach uns gespielt und wir waren davor und das Stück sollte eigentlich nur maximal 15 Minuten gehen, war aber fast eine halbe Stunde lang, also es war schon mal ein Fail vom Komponisten. Ja, und es war, also innerhalb dieses Festivals war das ein Kompositionswettbewerb und wir haben dieses Stück gespielt und das Stück war so eine Art Zen-Stück, also das heißt, es gab eigentlich keine Musik die ganze Zeit, sondern man hat so Geräusche auf den Holz Seiten der Geige hat man, auf den Zagen hat man erstmal nur gestrichen, das heißt einmal so ein und dann gab es erstmal 12 Sekunden nix und dann wieder alle, also nur so ein Atemgeräusch mehr oder weniger und dann kam
das ist eine halbe Stunde lang?
Das ist eine halbe Stunde lang und es hat sich dann so langsam, aber also sozusagen so timingmäßig viel zu langsam dann so entwickelt und irgendwann kam so ein kläglicher Ton auf verstimmten Seiten dazu und es wurde, also es ging immer so weiter und man merkte so richtig, also es war so ein schreckliches Gefühl, da zu sitzen, das zu spielen. Und man merkt, das Publikum wird unruhig, so nach 10 Minuten schon. Und man merkt, man weiß, okay, das geht jetzt noch 18 Minuten so. Und es wird nicht besser. Und dann ganz am Ende waren wir fertig. Und von allen Rängen und überall ergießt sich ein Buh Also wirklich so.
Wirklich?
Ja, es war krass. Ich habe sowas noch nie, es war wie ein Fußballstadion. Und dann gab es so den Moment, wo wir so kurz, also ich habe das gemerkt, das ganze Quartett hat so gedacht, okay, entweder wir gehen jetzt von der Bühne so und schließen uns irgendwo ein oder wir gehen bis ganz vorne an die Bühnenkante und verbeugen uns einfach dafür. Und das haben wir uns dann irgendwie, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt ganz nach vorne, haben uns dann verbeugt. Das war
schon Performance-Kunst.
Das war Performance-Kunst. Und dann haben wir so natürlich noch den Komponisten mit auf die Bühne geholt.
Der wollte gar nicht wahrscheinlich.
Der kam dann auch und dann wurde es richtig laut. Also das war, also ja, also Tomaten hatten, glaube ich, keine Leute dabei, sonst wären die auf jeden Fall auch geflogen.
Und ja. Das ist ja, also für den Komponisten ist es natürlich schlimm, wobei auch, da muss man sich mal wieder denken, was hat er sich dabei gedacht? So, also hätte er es nicht vielleicht einfach wissen müssen. Er hat ja irgendwie auch ein bisschen Verantwortung für die Situation. Für euch irgendwie auch kacke, aber immerhin ist es wahrscheinlich auch was, womit ihr euch jetzt auch nicht so wahnsinnig identifiziert habt. Schlimm ist es ja, wenn man das Gefühl hat, man macht was richtig Tolles. Und alle
so alles von sich selber rein.
Ja, nee, also das konnten wir ganz gut irgendwie an uns abprallen lassen. Lustigerweise, der Komponist fand es wahrscheinlich sogar auf eine Weise gut, diese Reaktion, weil es halt so eine super starke Reaktion, das ist viel besser als Gleichgültigkeit für die. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema so Elfenbeinturm und selbstreferenziell, es war nämlich ein sehr berühmter Komponist im Publikum, der dann nachher zum Komponisten gegangen ist und hat gesagt, nice deadly piece. Und also hat sozusagen das Kompliment von der Person gekriegt, die für ihn total wichtig war. Und das heißt, ein ganzes, eine Riesenhalle voll mit Leuten, die es richtig kacke fanden, hat den dann im Grunde, glaube ich, relativ kalt gelassen.
Ja, schön, dass die klassische Musik so gut gefördert ist in Deutschland.
Aber ich finde, in unserer Bubble, so dieses Publikum quälen, das spielt schon eine Rolle, ne? Also ich weiß so, bei ganz oft in so neue Musik Umfelden fällt dann so ein Satz, ja nee, da müssen da jetzt durch, so, oder das geht jetzt 3 Stunden ohne Pause, nee, das müssen die jetzt machen, sozusagen, ohne dass man sich darüber Gedanken macht, ob das nicht einfach so aus ganz stupiden Gründen eine blöde Idee ist.
Ja, das sollte man vielleicht nicht tun. Wir hatten ja so ein Erlebnis auch im Januar, ne? Wenn ihr uns erinnert, wir haben schon darüber gesprochen, glaube ich, beim Konzert mit Retobieri.
Letztes Jahr.
War das letztes Jahr?
Das war im
März. Ach ja, klar, ja. Wir haben ja schon Januar. Ja. Also letztes Jahr. Mhm. Genau, wo ja auch so ein Stück dabei war, was einfach auch wirklich quälend war fürs Publikum, wo auch das Publikum während des Stücks, also ich saß im Publikum und gemerkt habe, dass um mich herum das Publikum wirklich richtig renitent wird und wirklich anfängt laut zu werden und so, weil es einfach nicht zu ertragen war.
Da hat jemand aufhören gerufen, ne?
Ja, ja.
Gerufen.
Was war das für ein Stück nochmal?
Ja, das war Holliger.
Holliger, dieses, wir haben glaube ich schon mal davon erzählt hier im Podcast.
Ja, bestimmt.
Und ja, genau. Ja, also,
an sich ja eigentlich auch ein starker Moment an ihm.
Ich hasse das. Also ich finde es ganz schlimm. Ich finde, es ist toll, wenn man Kunst macht und dann versucht man sich dem auszusetzen und dann, wenn man denkt, nee, das geht jetzt nicht mehr, dann geht man einfach zum nächsten Bild oder man geht irgendwie weiter. Aber wenn man in so einem Konzert sitzen ausgeliefert ist, ich finde, man hat eine Verantwortung auch dem Publikum gegenüber. Und es ist einfach ein ganz zartes und feines Austarieren von, es ist wichtig, die Menschen mal auch irgendwie irgendwo an eine Grenze zu bringen, aber wo setze ich die Grenze und wo muss ich dann auch wieder wo abbiegen und wie weit will ich das treiben? Und es gibt einfach Momente, in denen da augenscheinlich wirklich kein gutes Feingefühl herrscht. Ganz und dann ist es richtig schlimm, finde ich.
Ja, ich muss gestehen, dass mich so Filme oder Kunsterlebnisse doch, aber auch schon, die mich an diese Grenze bringen und vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus, das sind schon auch sehr intensive Kunsterlebnisse. Deswegen bin ich vielleicht nicht ganz so vehement da in dieser Einschätzung. Ich fand das, also die Idee war super. Das Stück ist auf eine Weise auch super.
War einfach nur 5 Minuten zu lang.
Das meine ich ja. Das war eigentlich ja stark. Aber das nach 10 Minuten, also nach 3 Minuten ist vorbei. Also dann hast du alles erlebt.
Ja, ja. Ich würde mal sagen, der Großteil des Publikums in so einem Konzert ist halt wahrscheinlich genau nicht du, sondern so Menschen, die halt sagen, ich lasse mich jetzt oder ich möchte jetzt irgendwie ein Entertainment-Erlebnis haben, möchte jetzt irgendwie was Schönes und ein bisschen abschalten. Und
Ja, ich glaube, ins klassische Konzert geht man vor wirklich eher so, man will was Schönes, Tolles erleben, glaube ich.
Und aber da ist natürlich auch dann die Frage, was soll Kunst sein, was kann Kunst sein? Und ich glaube, da irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, also sozusagen Berieselung und Challenge, da muss irgendwie, da sind wir angesiedelt und es ist auch voll okay, dass es Konzerte gibt, die total in die Richtung Challenge gehen. Nur, wie Thomas schon sagt, also es gibt Grenzen irgendwie, ne? Und die empfindet natürlich auch jeder ein bisschen anders, aber es gibt Grenzen, wo nahezu nachweislich alle im Publikum, also da jetzt bei dem Konzert, wo ich so ausgebuht wurde, da war diese Grenze so kilometerweit überschritten. Das war so krass.
Und da ist halt auch nichts Positives mehr dann übrig am Schluss. Also Null. Niemand würde sagen, okay, aber das hat mir jetzt irgendwie das und das gegeben, deswegen gehe ich wieder in so ein Konzert. So, deswegen,
anderer Komponist fand es noch gut, aber sonst ja, alle genau. Fanden es total scheiße. Ja.
Gute Nachrichten habe ich. Laut einer aktuellen Studie des Royal Philharmonic Orchestra streamen 65% der unter 35-Jährigen regelmäßig klassische Musik. Ich höre das in letzter Zeit immer mehr, auch dass, das habe ich erst heute gelesen, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr, aber dass sehr viele, die Gaming machen, also sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene, die Computerspiele spielen, dass da auch extrem hohe Zahl sich vorstellen könnten, mal in ein klassisches Konzert zu gehen. Weil das irgendwie auch gut zusammenpasst, so Gaming und klassische Musik. Zumindest hat so Gaming-Musik ja auch solche
Elemente. Ja, also ich... Meine These ist, ich erlebe das auch total, dass junge Menschen inzwischen gar nicht mehr so das so als spießig und quasi das, was meine bisschen verstaubten, spießigen Tanten und Eltern und Onkels irgendwie cool finden, sondern man muss sich eingestehen, dass es gar nicht mehr so ein gesamtgesellschaftliches, bürgerliches Bildungsding, ins klassische Konzert zu gehen, habe ich das Gefühl, also es gibt einfach keine Comedians, die wie Loriot sich darüber lustig machen können, weil es gar nicht mehr so im kollektiven Bewusstsein als so das bildungsbürgerliche Kunsterlebnis da existiert. Und deswegen haben die jungen Menschen wieder die Chance, da völlig sich das für sich zu entdecken, ohne das ist uncool, weil das machen ja meine Eltern.
Aber sieht man die auch im Konzert? Oder können Sie sich nur vorstellen?
Gute Frage.
Das, die zweite Zahl weiß ich nicht, muss ich nochmal nachschauen. Aber zumindest, also 65% der unter 35-Jährigen, die klassische Musik streamen regelmäßig. Ist schon mal eigentlich eine gute Zahl.
Auf jeden Fall auch eine super Voraussetzung dafür, dass sie vielleicht dann auch irgendwann mal da landen. Ja, ist auf jeden Fall schön.
Und ich frage mich da, wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke, ob diese ganzen Gedanken, die wir uns da machen, ob es das ist, was die jungen Leute, also diese Zielgruppe dann überhaupt abholt, oder ob das nicht dann sogar schon zu weit ist, weil wenn du jetzt nicht wahnsinnig regelmäßig ins klassische Konzert gehst, dann nervt dich das vielleicht auch gar nicht. Diese, weißt du, die Tabus, die du vorhin meintest, Mo, dass man nicht weiß, wie man sich anziehen soll, dass es irgendwie steif ist oder so, ist, vielleicht hat das ja dann auch den Reiz. Vielleicht wollen diese Leute dann auch eher in die Oper und dann schick und irgendwie so diesen Glamour-Faktor.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das gibt's auf jeden Fall. Aber was natürlich ein Ick-Faktor ist, also was man irgendwie ein bisschen nicht gern mag, sind einfach die Altersstruktur im Konzert, im klassischen Konzert. Wenn du da als junger Mensch hingehst, ist
man
halt,
sich da nicht wohl fühlt.
Man fühlt sich nicht wohl, wenn einfach alle anderen sehr, sehr, sehr viel älter sind. Das ist schon ein Problem und ich glaube, da können wir beruhigt abends einschlafen, dass wenn wir das ein bisschen anders machen und vielleicht das Publikum bei uns auch ein bisschen anders aussieht, als im herkömmlichen klassischen Konzert, dass genau das so ein Anknüpfungspunkt ist, wo doch schon eher dann wir eine Chance haben. Weil da sind wir ja schon lange einer Meinung, so dass die Sache an sich, die Musik, die ist unproblematisch. Die Musik funktioniert, die Musik bewegt die Leute und die Musik ist also als Kunsterlebnis super krass toll. Aber natürlich das Drumherum, naja.
Ja, ich denke mir halt immer, dass wir vielleicht eigentlich eher so ein, wir ziehen ja ein junges Publikum an, das sieht man in den Konzerten, aber dass wir eher so ein kunstinteressiertes Publikum anziehen. Also weißt du, die so im Theater gehen ja auch relativ viele junge Leute hin oder in so Kunstausstellungen, weil sehe ich auch eigentlich echt immer relativ viele junge Leute, dass das eher die Leute sind Und so der typische Gamer, der vielleicht nicht so viel rausgeht, aber wenn, dann muss es, glaube ich, irgendwie was Cooles sein. Den sehe ich eher dann so in der Oper.
Das oder ist, in der Philharmonie. Ich glaube, du hast recht, ja.
Vielleicht ist der typische Gamer halt einfach auch so busy am Zocken, dass er so die klassische Musik zur Beruhigung und zum inneren Seelenheil so parallel hört.
Ja, als Hintergrundmusik so, oder ne? Beim Lernen als, oder sowas. Also, ja auch ein großes
weil
Ding.
Das ja irgendwie, genau, also viele, also ich höre das auch zum Lernen, ich glaube viele andere
wirklich?
Auch. Ja.
Echt, das kannst du?
Ja, klar.
Ich kann das
zum
gar
Arbeiten,
nicht.
Wenn ich einen Probenplan schreibe.
So, ist der Yannick schon wieder am Gatekeepen? Hm?
Ich bin schon nein. Ich wünschte, ich könnte das, aber so, das nimmt mich so sehr mit.
Nee, ich sympathisiere mit dir, Yannick. Ich war kurz davor zu sagen, was, wie kannst du? Ja. Und dann habe ich so, ertappt.
Ja, vielleicht waren wir die ganze Zeit schon am Gatekeepen. Das kann schon sein.
Ja.
Naja, als ich irgendwie so jung war, haben meine Eltern, also so, Kind, meine Eltern auch die ganze Zeit klassische Musik gehört. So
beim Frühstück
so
im Hintergrund?
Beim Essen und so. Und das ist jetzt auch nichts gewesen, wo man so zuhört. Und es gab natürlich auch sonst klassische Musik hier und da, aber ich finde, das ist schon auch was einen beeinflusst. Das ist auch was man dann irgendwie auch mag und kennenlernt.
Hast du so eine Mozart-Sinfonie, während du irgendwie kochst oder sowas?
Nee, nicht mehr. Also ich kann klassische Musik sehr selten nebenher hören. Da muss ich viel zu intensiv zuhören.
Ja, super viel, also Klaviermusik, keine Ahnung. Auch ja. Beim Kochen oder so, ja.
Es gibt einen einzigen Ort, wo ich klassische Musik als Hintergrund höre und das ist Weihnachten, Weihnachtsoratorium. Das läuft durch. Nee. Das ist fürs weihnachtliche Gefühl.
Hast du eigentlich dieses Jahr Weihnachtsoratorium gespielt, Yannick? Du hast ja sonst immer so, warst sehr unglücklich, wenn es nicht vorkam, vor Weihnachten.
Ja, ich hab dieses Jahr Weihnachtsoratorium gespielt.
Letztes Jahr.
Ach, letztes Jahr. Ja, war schön. War so ein Best-of. B.O. Also nur die
geilen Sätze.
Nur die, was?
Welche Kantaten?
Das weiß ich nicht mehr, jetzt aber sag. nur die, also die bekannten. Und irgendwie.
Also eins, drei.
Ach so, nein. Einzelne Nummern.
Auseinandergepflückt. Kann man ja auf keinen Fall machen.
Das sollte man verbieten, ne?
Welcher Idiot macht sowas?
Ja, genau.
Aber fand ich irgendwie gut, weil ganz oft wird dann dogmatisch 1-3 gespielt. Und das ist auch cool. Aber in den anderen Teilen, also das Ding hat ja 6 Teile, richtig? Bin mir gerade gar nicht sicher.
Ja, natürlich.
Ja, ich habe es letzte Mal schon
ja,
Quatsch erzählt über sowas
muss man wissen.
Ey, mit diesem Gatekeeping-Ding können wir richtig
ein
Slapstick nach dem anderen.
Naja, auf jeden Fall. Und in den anderen Teilen, die man ja dann traditionell, eigentlich spielt man ja an jedem, oh Gott, ich weiß, ich sag schon wieder, ich keine Ahnung habe, aber man spielt an jedem Weihnachtsfeiertag eine Kantate oder zumindest zu kritischen, ich habe keine Ahnung von Religion, sorry Leute. Aber man spielt auf jeden Fall zu unterschiedlichen Zeiten, die Liturgie vorgibt, diese Kantaten und eigentlich ja gar nicht am Stück. Dadurch sagen ja manche Leute, man darf 1-3 oder nee, 4-6 erst nach Weihnachten spielen.
Ja, korrekt. Ja,
korrekt, okay, richtig. Gott sei Dank. und das ist so schade, weil das sorgt dann dafür, dass die dann, glaube ich, viel, viel seltener gespielt werden, die anderen Kantaten, weil diese Vorweihnachtszeit, das ist ja schon die Zeit, wo man ins Konzert geht und der Januar ist dann so ein bisschen tot.
Mhm.
Und dieses WO war übrigens dann auch im Januar, weil die auch gesagt haben, so im Dezember kann immer keiner.
Witzig.
Also das sind ja auch so interessante Do's and Don'ts, so von wegen kann man Weihnachtsoratorium nur so die besten Nummern machen und so. Ich hatte auch mal den Plan, so die aus den 4 Brahms-Sinfonien jeweils einen Satz, 1-1, 2-2, 3-3 und 4-4 zu spielen, weil das auch besonders tolle Sätze sind. Oder ich habe jetzt einen Plan, in Hamburg im nächsten Semester einen Satz als Ouvertüre aus einer Amy Beach-Sinfonie zu spielen, also den ersten Satz. Und es hat auch für große Verwirrung gesorgt, keine Ouvertüre zu spielen, sondern einen ersten Satz. So von wegen, das kann man auch nicht machen, weil man muss doch die ganze Sinfonie dann spielen und so. Und es ist immer wieder spannend, zum einen, dass das ja früher überhaupt gar nicht komisch war, sondern gang und gäbe, dass man einzelne Sätze von Werken gespielt hat und dass das aber so fest in den Köpfen verankert ist, dass man sowas nicht machen sollte, dass man damit immer wieder konfrontiert wird. Und ich finde zum Beispiel so einen passenden ersten Satz, die ja oft irgendwie in sich super geschlossen sind, manchmal auch ein richtig tolles Ende haben, ist eigentlich eine tolle Ouvertüre.
Super. Voll. Kann man machen.
Hashtag Gatekeeping, da sind schon wieder. Das ist halt, also da merkt man, super viele Anknüpfungspunkte, wo so in der klassischen Musik ja, zum Beispiel alle Symphoniesätze spielen, klar, zwischen den Sätzen nicht klatschen, Gatekeeping. Was sind noch so das Einmaleins des Gatekeeping der klassischen Musik?
Wobei ich finde, dieses zwischen den Sätzen nicht klatschen, Gatekeeping, ist ja noch ein bisschen was anderes, weil es ist ja manchmal wirklich extrem gut, wenn man zwischen Sätzen nicht klatscht. Ich finde, das muss man halt irgendwie vorher vereinbaren. Ich finde, da haben wir mit Kult eine richtig tolle Lösung gefunden, dass man einfach sagt, es wäre toll, wenn der jetzt mal nicht klatscht und dann aber auch wieder die Möglichkeit eröffnet zu klatschen. Was ich ja, habe ich ja schon tausendmal gesagt hier, glaube ich, auch, was ich immer am allerschlimmsten finde, wenn die Hälfte dann klatscht, die andere Hälfte nicht und dann denkt man so, okay, es war wohl irgendwie nicht gut.
Halbherzig.
Ja, genau. Aber klar, natürlich so diese Regel, das wird nicht gemacht
und
man,
umdrehen und
genau,
so,
und man ja, findet die Leute, die dann klatschen, schlimm. Ich finde es eher dann schade, dann sollen alle klatschen.
Ja. Aber gibt's noch so, also, weil das jetzt scheinbar irgendwie doch unser Fokus geworden ist, einmal unfreiwillig auch fast schon.
Ach, wahrscheinlich so vieles, ne? Naja, dass man bestimmte Aufnahmen nicht hören darf.
Ja.
Also, ich glaube, es sind ja so ein bisschen diese Randbubbles, die da vielleicht besonders schlimm sind, auch wenn ich mich vielleicht wieder unbeliebt mache, aber wir haben ja schon ganz viel über die neue Musikszene geredet, die wahrscheinlich schon auch sehr anfällig ist für Gatekeeping, und ich glaube, die alte Musikszene ist auch
stimmt, so
ich bin
nicht historische Bachaufnahme, ja.
Ich bin in einer Facebook Untergruppe, die heißt Historical Performance Shitposting, und da geht's wirklich nur um Videos und Aufnahmen, die da reingepostet werden, die halt besonders schrecklich finden von alter Musik, die halt dann nicht historisch informiert ist, und leider oft wirklich auch relativ schrecklich gespielt ist, aber das ist halt auch so ein Gatekeeping, dass du vielleicht zum ersten Mal das Weihnachtsoratorium hörst und dann ist das halt blöderweise eine Aufnahme von, weiß ich nicht, Karajan oder sowas aus den 70er Jahren, und dann ist das eigentlich auch schon total falsch und verboten.
Ja, und da sind wir halt dann so super sensibel und andere Menschen denken so, warum? Die Musik spricht doch für sich, ja. Das ist schon krass.
Und vielleicht um da auf den Anfang unserer Diskussion vielleicht nochmal zurückzukommen. Ich finde dann entscheidend ist immer gar nicht, dass man jetzt sagt, alles ist deswegen, ich finde alles toll. So, jede Musik ist toll, alles ist gleichwertig, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht einfach nur darum zu sagen, was man toll findet und auch zu sagen, was man nicht gut findet und aber andere Menschen nicht zu verurteilen dafür, dass sie andere Dinge toll finden als man selbst. Und nur weil wir jetzt die ganze Zeit darüber reden, so Verbote sind blöd, aber ich finde es trotzdem auch wichtig zu sagen, was man nicht gut findet und was man auch nicht wertvoll findet, weil sonst wird es ja wirklich beliebig irgendwann mal.
Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, oder?
Das war ein sehr gutes Schlusswort. Lieben, wir sehen uns nächsten Monat. Folgt dem Orchester Treffen aus auf Facebook, Instagram, wo auch immer ihr seid. Schickt uns eure Fragen an podcast.treffen.de
oder sagt uns, was ihr besonders nervig findet bei diesen Gatekeeping-Geschichten. Wo wollt ihr schon doof an?
Tschüss. Überhaupt nicht, mit wem ich das spiele. Ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht, mit wem das war. Aber da kamen dann einfach drei Trompeten vom Staatstheater und haben das so richtig weggenagelt. Einfach so Vollgas. Forte die ganzen lauten Sachen halt so mit Piccolo-Trompete. Und da dachte ich dann schon so, oh, weiß ich nicht. Diese zarten Naturtrompetchen und so mit meinen kleinen Bölkchen, das passt schon netter. So, ja. Naja, du alter Gatekeeper, du. Da muss ich wohl ein bisschen gatekeepen.
Es ist auch, also in dieser Historical Performance Shitposting Gruppe, so Trompeten, wenn das keine Naturtrompeten sind, dann ist vorbei. Dann drehen die durch.
Da. Nagel, das ist gut. Zeug da einfach
zurecht. So ist das nicht gedacht.
Also, ja, das ist auch ja, geiler. Was ich ja wirklich ganz schlimm finde, sind ja, was du vorhin erwähnt hast, so, wenn man so schöne klassische Stücke nimmt und dann legt man so einen Beat drüber und so. Das kann man auf keinen Fall machen.
Ja, ich kenne ja mein Guilty Pleasure, mein Lieblingsstück als Kind. Ich zeig's euch gleich.
Ach, mein Hinhoff, zweites Klavierkonzert mit Schlagzeug drüber gelegt.
Ja, von Bach in Hip-Hop-Version.
Nein, 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 das ist noch viel schlimmer. Kennt ihr Rondo Veneziano?
Oh, wie toll.
Kennt ihr das?
Ja, natürlich.
Aber das fand ich richtig geil. Und ich zeig euch gleich meinen Lieblingssong, den irgendwas in mir findet, den immer noch geil.
Moritz, du hast auch mal Schlager toll gefunden.
Ich finde immer noch Schlager toll.
Ganz stark Schlager.
Ja, Moritz, guck mich schon mal an.
Das müssen wir hier abbrechen.
Aber ich finde auch, man muss noch mal ganz kurz sagen, wer Rondo Veneziano nicht